Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast aus unserer Kooperationsreihe mit dem Kohlhammer Verlag. Wir sprechen mit Professor Johannes Pantel über neue Therapien der Alzheimer-Demenz. Viel Spaß beim Zuhören.
Und ich sage herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und du hörst heute eine weitere Folge in Kooperation mit dem Kohlhammer Verlag. Und ich darf heute zum ersten Mal begrüßen bei uns im Podcast Professor Pantel aus Frankfurt. Professor Pantel, schön, dass Sie da sind und vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung und freue mich auch auf das Gespräch. Kurz zu meiner Person, also ich sagte ja schon, ich bin in Frankfurt tätig, dort an der Goethe-Universität habe ich eine Professur für Altersmedizin, allerdings mit einem Schwerpunkt Psychogeriatrie. Ich komme also aus der Gerontopsychiatrie, bin Psychiater und auch Geriater und beschäftige mich eigentlich schon seit, ich will nicht sagen, seit ich denken kann, aber seit über 30 Jahren jetzt mit der Demenz, also klinisch und auch wissenschaftlich.
Ja, das ist genau der Grund, warum wir heute sprechen. Wir wollen heute sprechen über die Therapie, medikamentöse Therapie der Alzheimer-Demenz. Und das hat ja auch einen besonderen Grund. Sie haben nämlich ein Buch geschrieben. Das wollen wir gleich nochmal weiter vertiefen. Das Buch soll ja so ein bisschen als Unterstützung dienen für diejenigen, die so draußen im Feld sind. Es hat sich ja im Bereich der Alzheimer-Demenz, im Bereich der Therapie der Alzheimer-Demenz sehr viel getan in letzter Zeit. Und deswegen habe ich mich als Neurologe auch so auf das Gespräch gefreut. Vielleicht können Sie das einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer runterbrechen. Also bisher war es ja so, dass man eigentlich nicht so viel tun konnte. Man sprach ja immer von der symptomatischen Therapie, die man zur Verfügung hatte, die letztlich ja dazu führen sollte, dass der Krankheitsverlauf verzögert wird. Was hat sich denn da getan in letzter Zeit?
Ja, wir haben ja jetzt seit diesem Jahr, also muss man sagen Mitte und Ende diesen Jahres, tatsächlich zwei neue Substanzen hier auch in Europa, in Deutschland zur Verfügung, die eben nicht rein symptomatisch, sondern krankheitsmodifizierend wirken. Und das war für mich persönlich, muss ich sagen, auch ein auch fesselnder Prozess und auch ein unglaublich, ich habe das als einen unglaublichen Fortschritt empfunden, weil ich, wie gesagt, seit fast 30 Jahren Menschen mit Demenz behandle. Auch die Einführung, also der vor eben über zwei Jahrzehnten dieser symptomatischen Medikamente dann natürlich mit begleitet haben. Und dann seitdem war wirklich, gab es keine Innovation mehr in der Therapie. Ja, also das war sozusagen, hatte dann wirklich das Gefühl, das ist eine unglaubliche Stagnation. Und vielleicht war es vielleicht jetzt. Also wer das ein bisschen verfolgt hat, der hat auch immer diese Rückschläge erlebt. Es waren ja einige dieser Anti-Amyloid-Substanzen waren ja in großen klinischen Studien unterwegs in den letzten 10, 15 Jahren. Alle gescheitert, diese Studien, auch immer mit Hoffnung geleitet, Hoffnung enttäuscht. Und jetzt haben wir tatsächlich zum ersten Mal die Situation, dass wir hier in Europa ein solches Medikament zur Verfügung haben. Genau genommen, zwei Medikamente sind es. Ja. Also ein kann man vielleicht wirklich, ohne jetzt irgendwie so vielleicht übertrieben zu klingen, kann man sagen, das ist eine neue Ära. Also das klingt jetzt immer so bombastisch, aber ich denke, es ist wirklich eine neue Ära der Behandlung, die jetzt beginnt.
Ja, das habe ich auch so empfunden. Das ist ein ganz neues Kapitel, das sich da auftut. Nochmal ganz kurz, um alle abzuholen, die symptomorientierte Therapie, was hat die ganz grob eigentlich so gemacht im Gehirn? Welche Form der Wirkweise hat da stattgefunden?
Also die Medikamente, die wir bisher zur Verfügung hatten, haben die cholinerge Transmission verbessert, wenn man will. Die waren also auf der Neurotransmitter-Ebene Acetylcholin-Esterase-Hemmer und damit eine Verbesserung der cholinergen Transmission mit gewissen symptomatischen Wirkungen. Die waren von der Effektstärke gering bis moderat, ja, aber die waren nicht wirklich zufriedenstellend. Weil damit das funktioniert, brauchen wir auch ein gewisses Maß an noch vorhandenen gesunden Neuronen. Aber die Neurodegeneration ging eben weiter. Und das Amyloid bei der Alzheimer-Krankheit hat sich weiter abgelagert, das Tau hat sich weiter abgelagert. Und dann war irgendwann mal dann auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Ja. Und was wir jetzt haben, ist ja eigentlich wirklich eine Sekundärprävention. Wir haben Medikamente, die nachweislich und sehr, sehr effektiv, jetzt wenn man das neurobiologisch mal zeigt, mit dem Amyloid-PET, das Amyloid wirklich aus dem Gehirn wieder herauswaschen. Ja? Und das ist der Fortschritt.
Das ist wirklich beeindruckend, wenn man sich diese Bilder mal anschaut, dass nachher das Amyloid praktisch in den PET-Untersuchungen gar nicht mehr nachweisbar ist.
Genau, und bei einigen Patienten ist das schon nach einem Jahr Behandlung der Fall. Ne? Es ist frappierend.
Mhm. Es gibt ja eigentlich zwei Moleküle, die bei der Alzheimer-Demenz eine Rolle spielen, nämlich das Amyloid und das Tau. Warum hat jetzt der Antikörper gegen das Amyloid auch Auswirkungen auf die Alzheimer-Demenz? Also warum spielt das Tau da keine Rolle?
Also würde ich es nicht formulieren, dass es keine Rolle spielt, aber tatsächlich, wenn man jetzt das klassische oder das ja inzwischen klassische oder gut etablierte pathogenetische Paradigma nimmt, das ist die Amyloid-Kaskadentheorie oder Hypothese, dann ist schon die Amyloid-Pathologie führend. Ja? Und das Tau ist kommt erst ein bisschen später mit ins Spiel und führt aber dazu, dass dieser ganze destruktive Prozess, dass der noch angeheizt wird und dass er sich verselbstständigt. Und insofern ist das Tau schon auch wichtig, aber an erster Stelle steht das Amyloid und das wird zum Beispiel unterstützt, wenn man die ganzen familiären Formen der Alzheimer-Krankheit nimmt, also wo wir einen klaren autosomal dominanten Erbgang haben, eine klare definierte Mutation, die dann auch im schon jungen Jahren zu Alzheimer führt. Das sind alles Gene, die also relevant sozusagen sind in dem Amyloid-Pathway. Also es wird dann zu viel an Exzess zum Beispiel an Amyloid produziert oder die Degradierung des Amyloids, die dann letztlich auch die toxische Wirkung des Amyloids neutralisiert, die ist dysfunktional. Das sind eigentlich klare Modelle, Krankheitsmodelle, die man sagen kann, das Amyloid ist mit, also das Wichtigste, wenn nicht das Einzige, wenn auch nicht das Einzige.
Ja. Ist das der Grund, warum insbesondere die Therapie wirkt, wenn ein frühes Stadium der Erkrankung besteht?
Ja, das deckt sich auch mit diesem letztlich pathogenetischen Modell, aber ist inzwischen auch klinisch validiert über Verlaufsstudien, die man auch bei Betroffenen gemacht hat, wo man sozusagen geschaut hat, was ist zuerst da an Pathologie. Und da steht auch die Amyloid-Pathologie vorne, wenngleich sich das dann auch irgendwann dann überlappt, beziehungsweise dann auch weitere Prozesse dazu kommen, neben dem Tau noch neuroinflammatorische Prozesse, neurometabolische, aber ohne das Amyloid wird es nicht gehen. Wobei, wenn man natürlich, wenn man noch mal weiter Richtung Zukunft denkt, wäre natürlich optimal, wenn wir vielleicht später da mehrgleisig fahren können und wahrscheinlich auch noch mehr erreichen können für die Patienten.
Wir haben es ja gerade schon angesprochen, Sie haben ja gesagt, das Gehirn wird sozusagen gereinigt von den Amyloid-Plaques. Wenn man sich das im PET-CT anschaut, Ist das denn auch etwas, was sich klinisch äußert genauso? Also man müsste ja dann auch erwarten, dass die kognitiven Funktionen, dass das Gedächtnis, dass andere neuropsychologische Qualitäten sich wieder bessern. Was kann man erwarten von der Therapie klinisch?
Also das wäre es natürlich gewesen. Ne? Wir holen das Amyloid raus und der Patient ist geheilt, ne? Und die Krankheit stoppt oder es verbessert sich sogar. Das ist klinisch, das können wir also klinisch leider nicht beobachten. Also aus diesen großen Zulassungsstudien wissen wir, dass sich zumindest im Gruppenmittel kognitiven Symptome auch weiter bei den Behandelten weiter verschlechtern, obwohl sie kein Amyloid mehr im Gehirn haben. Aber die Progredienz ist deutlich abgebremst. Und das lässt sich auch relativ anschaulich darstellen oder quantifizieren. Die Patienten wurden 18 Monate behandelt in den Zulassungsstudien. Und man kann sagen, dass die Patienten, die behandelt waren, die waren nach diesen 18 Monaten erst da, wo die Unbehandelten, also die Placebo-Gruppe, nach einem Jahr war. Also die Behandelten haben ein halbes Jahr gewonnen. Inzwischen haben wir die Studien, die bis nach, also 3 Jahre sozusagen, Verläufe darstellen. Die sind zwar nicht mehr streng RCT-mäßig, es gibt da aber valide Vergleichskohorten und die zeigen, dass die Schere weit auseinander geht. Also nach 3 Jahren ist ein Jahr gewonnen. Also nach 3 Jahren stehen die behandelten Patienten da, wo die Unbehandelten schon nach 2 Jahren stehen. Und das ist dann schon eine ganze Menge. Und das ist ein echter, also das ist eben nicht nur ein symptomatischer Effekt, das ist ein echter krankheitsmodifizierender Effekt. Man muss natürlich, vielleicht noch zur Ergänzung, Entschuldigung, wenn ich das, weil das immer vergessen wird, wenn man diese Kurven sieht, also wo die sich dann doch verschlechtern und alle sind halt dann doch, denken, oh, ist das denn jetzt so relevant? Also wir haben eine recht große Gruppe innerhalb der behandelten Patienten, eine relativ große Gruppe, so mehr als 50%, die über den Behandlungszeitraum komplett stabil geblieben sind, ja. Also im Gruppenmittel verschlechtert sich das, aber wir haben doch Teilgruppen von Patienten, die eben auch in diesem ganzen Verlauf sich nicht messbar oder nicht relevant verschlechtert haben. Und wenn wir das sehen würden in unserer Praxis oder in unserer Sprechstunde, dann wären wir, glaube ich, wirklich auch glücklich und auch die Patienten.
Ja. Können wir nochmal so einen Schritt zurücktreten und einmal besprechen, welche Voraussetzungen unsere Patientinnen und Patienten erfüllen müssen, damit sie in Frage kommen für so eine Therapie?
Also die Patienten dürfen noch nicht so weit fortgeschritten sein mit den kognitiven Beeinträchtigungen. Das heißt, es ist zugelassen für Menschen mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen oder einer leichtgradigen Demenz, zusammengefasst als Early Alzheimer's Disease, frühe Alzheimer-Krankheit. Das ist das eine, die eine Eingangsvoraussetzung. Und die zweite sehr wichtige Eingangsvoraussetzung ist, es muss ein Amyloid, also Amyloid muss positiv sein. Es muss also ein Amyloid-Nachweis stattgefunden haben. Und das ist heute zumindest bei uns möglich, einmal einerseits durch eine Lumbalpunktion, also durch den Nachweis eines erniedrigten A-Beta 42 oder A-Beta 42-40 Quotienten oder eben durch ein Amyloid-PET, wobei das PET noch klinisch nicht so eine große Rolle spielt, weil das halt auch noch nicht erstattet wird. Sei denn vielleicht bei Privatpatienten, aber es ist in der Breite noch nicht so verfügbar.
Das heißt,
das sind entweder die beiden wichtigsten Eingangsvoraussetzungen, genau.
Das wäre, also müssen beide Untersuchungen durchgeführt werden oder reicht eine von beiden, um die Amyloid-Pathologie
nachzuweisen? Nein, eine reicht, ja. Okay. Und das wird, das ist, wenn sie, also es gibt natürlich außerhalb dieser Zulassungskriterien Empfehlungen, wie man verfährt, etwa wenn Patient so grenzwertig ist, beispielsweise beim im Liquor mit Nachweis vielleicht so grenzwertig ist. Da würde man tatsächlich empfehlen, das noch zu validieren oder nochmal durch die komplementäre Methode nochmal zu unterstützen. Aber in der Regel reicht eine der beiden Methoden. Mhm. Und das, wenn Deutschland jetzt ja noch keine Blutbiomarker, Amyloid oder Tau zugelassen haben, wird es auf die Lumbalpunktion hinauslaufen tatsächlich. Ne? Mhm. Eine Einschränkung oder ein wichtiges Ausschlusskriterium, wodurch die Gruppe der Patienten, die potenziell in Frage kommt, auch nochmal verkleinert wird, dass man darf keine Patienten behandeln, die also homozygot sind für das Apolipoprotein Epsilon-4-Allel. Also ApoE4-Homozygote dürfen nicht behandelt werden, weil die ein deutlich erhöhtes Risiko für bestimmte schwerwiegende Nebenwirkungen haben. Die sogenannten ARIAs, aber da können wir auch nochmal drüber sprechen wahrscheinlich.
Da kommen wir gleich nochmal zu. Gibt es sonst noch irgendwelche Ausschlusskriterien oder Einschlusskriterien, die erwähnenswert wären?
Ausschlusskriterien ist eine laufende antikoagulative Therapie, beispielsweise durch Marcomar etwa, eine Thrombozytenaggregationshemmung hingegen nicht, aber eine antikoagulative Therapie ist eindeutig ein Ausschlusskriterium. Patienten, die innerhalb des vorhergehenden Jahres Hinweise für eine zerebrovaskuläre, auch klinisch relevante Pathologie haben, TIAs, Schlaganfälle sollten nicht behandelt werden. Aber auch Patienten, die in der primären Bildgebung, die ja erforderlich ist, Hinweise für schwerwiegende zerebrovaskuläre Erkrankungen haben, würde ich nicht behandeln. Die sollte. Das ist dann immer natürlich auch eine Ermessensfrage. Aber die haben auch tatsächlich ein deutlich erhöhtes Risiko für diese ARIAs. Es gibt Patientengruppen, die nicht ausdrücklich, wo es nicht ausdrücklich eine Kontraindikation gibt, die aber in den klinischen Studien nicht eingeschlossen waren. Also da ist es dann auch immer eine Einzelfallentscheidung. Das sind Patienten mit einer Alzheimer-Krankheit bei Down-Syndrom und das sind Patienten mit eben einer familiären autosomal dominanten Alzheimer-Krankheit. Das heißt aber nicht, dass man die nicht behandeln darf, aber über diese Patienten gibt es, also da wäre man zurückhaltend, weil es da wenig klinische Daten gibt.
In Deutschland ist ja das Lecanemab und das Donanemab verfügbar. Was bedeutet das? Das sind ja Infusionen, die die Patienten erhalten müssen. Welcher Aufwand ist das? Also ist das was man in der normalen niedergelassenen Praxis machen kann? Sind das Zentren? Wie oft muss das gegeben werden?
Also es wird einerseits steht auch in den Anwendungsvoraussetzungen in den Produktinformationen, dass es Ärzte sein sollen, die eine besondere Erfahrung haben in der Behandlung von Patienten mit dieser Erkrankung. Das sind in der Regel dann Fachärzte für Neurologie oder Psychiatrie. Das heißt, verweist schon auf das spezialisierte Zentrum. Und vor Ort muss natürlich auch eine Möglichkeit sein, diese Infusionen, die eben beim Lecanemab alle 2 Wochen stattfinden, beim Donanemab alle 4 Wochen, dass man die überwacht. Bei diesen Infusionen kann es zu infusionsbedingten Reaktionen kommen. Das sind eigentlich immunologische Reaktionen. Das sind ja Antikörper, die da gegeben werden, häufig sind, meistens nur leicht gerade symptomatisch, aber im schlimmsten Falle bis hin zu Anaphylaxie führen können. Und das heißt, die Patienten müssen dann während der Infusion und auch noch einen bestimmten Zeitraum danach überwacht werden. Die Praxis braucht eine Art von Standard, sag ich mal, Prozedur oder einen Notfallplan, wie geht man mit einem Patienten um, der jetzt vielleicht in eine Anaphylaxie rutscht. Also das muss gewährleistet sein. Und wenn das sind natürlich an eine bestimmte Logistik gebunden. Und ansonsten muss diese Praxis einen sehr guten Draht haben oder dieses Zentrum oder der behandelnde Arzt muss einen sehr guten Zugriff haben, ist auch eine Voraussetzung, unabdingbare, zu einem Radiologen, der ihm eben in regelmäßigen Abstand die MRTs macht, die dann eben für die Monitorierung streng, also vorgeschrieben sind.
Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Bevor wir das besprechen, lassen Sie uns bitte einmal über die ARIAs zum Beispiel sprechen, also über die produktspezifischen Nebenwirkungen beziehungsweise die unerwünschten Nebenwirkungen, die durch das Präparat entstehen können.
Wie gesagt, es handelt sich um monoklonale Antikörper. Was da also stattfindet im Gehirn oder auch an den Gefäßen des Gehirns oder in den Wänden der Gefäße des Gehirns, sind Immunreaktionen. durch die Bindung dieser Antikörper an die Amyloid-Moleküle, in Form der Plaques, wie das beim Donanemab ist, oder bei den Oligomeren, also bei diesen Vorstufen, die führt dazu, dass eine Immunreaktion in Gang gesetzt wird und dass sozusagen das körpereigene Immunsystem das Amyloid abräumen kann. Dabei entstehen aber sozusagen, dadurch können die Gefäße eine gewisse, die vielleicht vorher schon geschädigt sind, ein bisschen porös sind, wo sich ja auch das Amyloid einlagert, wissen wir, die können dadurch durchlässiger werden. Und das führt einerseits kann zu Ödemen führen, also regionalen Passagieren, aber dann doch unter Umständen auch klinisch in Erscheinung tretenden Hirnödemen. Und das andere sind eben Blutungsereignisse, wobei es sich da überwiegend um Mikroblutungen handelt. Also Mikroblutungen, die im Übrigen auch bei nicht behandelten Patienten regelmäßig auftreten, weil eben, wie gesagt, durch die zerebrale Amyloid-Angiopathie eben bei der Alzheimer-Krankheit häufig auch die Gefäße mitbeteiligt sind. Aber dann häuft sich das, und wenn eine solche Mikroblutung kann natürlich Ausgangspunkt dann auch für eine größere Blutung sein. Und das ist also das, was man fürchtet. Entsprechend unterscheidet man ARIA-H, also für Hemorrhage, das sind die Mikroblutungen, und das andere ist ARIA-E, also E-Edema, das sind also diese Hirnödeme.
Das sind also die gefürchteten Nebenwirkungen. Gibt es sonst noch etwas, was man auf der Rechnung haben muss?
Genau, das sind diese infusionsbedingten Reaktionen, die kann man aber, wie gesagt, die kann man dann entsprechend auch symptomatisch behandeln und nur in einer sehr, sehr, sehr kleinen Prozentsatz bis hin zu Anaphylaxie, aber das war dann eine sehr seltene Sache. Aber ansonsten sind diese ARIAs tatsächlich die wesentlichen Nebenwirkungen. Ne? Und die sind häufig, also die sind bei, je nach Substanz und auch Typ ARIA-H oder E, liegen die so zwischen 12% und 25%, ne, der behandelten Patienten. Wenn man die Einschränkung bei der Zulassung beachtet, dass man eben die Homozygoten für ApoE4, wenn man die rauslässt, dann geht das aber runter. Das war ja sozusagen auch eine Konsequenz dieser Beobachtung in Zulassungsstudien, dass man bei diesen Patienten das besonders häufig sieht. Nimmt man die dann raus, dann hat man das noch deutlich weniger. Ist immer noch häufig. Aber auch dann muss man sagen, überwiegend im ersten 6 Monaten der Behandlung. Danach geht das dann ziemlich nach unten auch mit der Prävalenz der Nebenwirkungen. Also wenn die ersten 6 Monate durch sind, dann wird es sozusagen tatsächlich auch nochmal deutlich sicherer. Gilt auch für die infusionsbedingten Reaktionen, die,
ich höre. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Die infusionsbedingten Reaktionen treten auch in der Regel dann, kann man sich ja auch ableiten, ist eine immunologische Sache auch, treten während der ersten Infusion dann auf oder häufiger auf und werden danach halt immer seltener. Das kann man, glaube ich, auch beachten dann im Lauf der Behandlung.
Die ARIAs sind also dann auch der Grund, warum ja radiologische Kontrollen notwendig sind während der Therapie. Können Sie etwas dazu sagen, welche Untersuchungen notwendig sind und in welchen Abständen, in welchen Zeitabständen?
Also erstmal braucht man einen Baseline-MRT. Das sollte nicht älter als 6 Monate sein vor Beginn der Behandlung. Und in diesem Baseline-MRT, da dürfen nicht mehr als 4 etwa von, also mehr als 4 von diesen Area H nachweisbar sein, also von den Mikroblutungen. Oder ein weiterer Ausschluss wäre eine größere Blutung, also die einen Durchmesser von mehr als 1 Zentimeter hat. So. Wenn das nicht der Fall ist, kann man behandeln und dann wird nach der 3., 5., 7. und 14. Infusion, also das ist im Wesentlichen sozusagen das erste halbe Jahr der Behandlung, sind diese MRT-Kontrollen streng vorgeschrieben. Und da hat man auch nicht viel Spielraum. Also es kommt nicht auf 1-2 Tage an, aber man kann nicht sagen, also sag mal, der Patient kommt zur 3. Infusion und hat dann MRT noch nicht. Ne? Dann kann man nicht sagen, na gut, dann gebe ich ihm die schon mal die Infusion und guck mir das MRT eine Woche später an. Wenn das MRT noch nicht da ist, darf ich die Infusion noch nicht geben. So ist das. Und das heißt natürlich, das muss gut organisiert sein. Ne? Also ich muss sozusagen relativ zeitgenau, das muss durchgeplant sein am Anfang der Behandlung, dass da im ersten halben Jahr der Patient wirklich zu den Zeitpunkten, wo dann die Infusion vorgesehen ist, auch vorher sein MRT kriegt. Ja. Das ist schon eine Herausforderung.
Ja. Das heißt, wenn man jetzt mal so einen Strich unter die Therapie macht.
Vielleicht noch zur Ergänzung, also das ist allerdings auch so, dass diese meisten dieser ARIAs sind asymptomatisch. Also die Patienten merken das gar nicht. Wenn die symptomatisch werden, sind es meistens nur leichte Symptome. Kopfschmerzen ist das häufigste, aber Schwindel und auch wiederum in eher seltenen Fällen schwerwiegende neurologische Symptomatik, also Stroke-like Symptoms können das sein, epileptische Anfälle und so weiter. Ja. Wenn immer der Patient Verdacht auf so ein ARIA-assoziiertes Symptom hat, muss natürlich auch nochmal außerplanmäßig ein MRT gefahren werden. Wobei das selten der Fall sein wird oder erfahrungsmäßig selten der Fall ist, weil eben, wie gesagt, die symptomatischen ARIAs deutlich weniger, geringer beobachtet werden als die asymptomatischen.
Wenn man also so einen Strich unter die Therapie macht, dann ist das was sehr Aufwendiges. Ne? Also man muss festes Protokoll, was Infusionsgabe und was radiologisches Monitoring betrifft, beachten. Es müssen bestimmte Voraussetzungen für den Ort der Infusionsgabe berücksichtigt werden. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja auch sind ja auch die Kosten der Medikamente. Was kostet so eine Infusion oder was gibt es so pro Jahr? Was sind das für Jahrestherapiekosten?
Nach dem aktuellen Stand, also im Moment ist es ja so, dass der Hersteller kann ja sozusagen den Preis halt setzen im Moment. Ne? Das wird ja jetzt in der ersten Phase, wird das ja noch erstattet, bis dann eben dann irgendwann der GBA sozusagen auch was dazu sagt. Im Moment liegen wir bei 25.000 Euro etwa für die Medikamente pro Jahr. Und wenn man die ganze Diagnostik noch dazu tut, dann kommen wir auf knapp 30.000 pro Jahr. Das ist für das erste Jahr gerechnet. Wobei man dazu sagen muss, dass auch in der Zulassung für das Donanemab ausdrücklich steht, dass die Behandlung beendet ist, wenn kein Amyloid im Gehirn mehr nachweisbar ist. Das ist bei 80% der Patienten, war in der, dieser Trailblazer-Zulassungsstudie bei 80% der Patienten bereits nach einem Jahr der Fall. Das heißt also, dann würde man sozusagen die Behandlung jetzt nicht noch 2 oder 3 Jahre fortsetzen, sondern man würde sagen, keine Amyloid mehr im Gehirn, Behandlung erstmal abgeschlossen, aber immer noch 25.000 ist viel Geld, ja.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es zwar im Moment den Konsens, dass die Kosten übernommen werden, aber ob das jetzt dauerhaft so sein wird, zumindest in der kassenärztlichen Medizin, das steht noch nicht fest.
Genau, das ist ja ein festgelegter Prozess in Deutschland, dass dann zunächst mal eine Nutzenbewertung bekommen durch das IQWiG, also Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit Gesundheitswesen. Da gibt es auch bereits eine erste Position oder Stellungnahme des IQWiGs, die aber nicht unumstritten ist. Das ist also noch nicht abgeschlossen und auf der Basis wird dann vereinfacht gesprochen eine letztlich im gemeinsamen Bundesausschuss eine Entscheidung getroffen, jetzt einen Zusatz nutzen und es wird, werden natürlich auch parallel Verhandlungen mit den, also zwischen Kostenträgern und Herstellerfirmen geführt über die Preisbildung. Und da muss, das ist dann, was ist da echt, das muss man sagen, jetzt offen, was dabei rauskommt. Ne? Das kann billiger werden, da muss es aber nicht. Ne? Also, ja, wobei ich sag, denke mir immer, es ist erstmal, muss man schlucken, wenn man jetzt über die, unsere Patienten, unsere Alzheimer-Patienten hört, 25.000. Bisher hatten wir Tagestherapiekosten bei den herkömmlichen Medikamenten von, sagen wir mal, 3 Euro. Und jetzt sind wir da irgendwie bei über 100. Oder also ziemlich, also ein Vielfaches. Ist man erstmal nicht so gewohnt, ne? Aber wir haben natürlich in anderen Bereichen der Medizin, da gibt es dadurch, ist das durchaus nicht so ungewöhnlich. Antikörpertherapien, die sind immer teuer und die werden auch woanders bei anderen Indikationen dann erstattet, wo man es vielleicht nicht so hinterfragt. Ne? Also da werden wir noch eine Diskussion kriegen.
Ja. Jetzt ist ja so, dass Sie gesagt haben am Anfang des Gespräches, das Ganze ist ja so ein bisschen wie ein neues Kapitel in der Behandlung der Alzheimer-Erkrankung. Das heißt, wir stehen ja wahrscheinlich auch erst ganz am Anfang dieser medikamentösen neuen Therapieoptionen. Gibt es schon etwas, was man so ein bisschen absehen kann? Gibt es schon neue Medikamente, die vielleicht auch diese Nebenwirkungen mit den ARIAs nicht haben? Weil das ist ja aus meiner Sicht, wenn ich das richtig verstanden habe, so das Hauptproblem dieser Therapieform.
Es gibt eine ganze Reihe von neuen Substanzen in den Pipelines, die sind aber Phase 2 oder frühe Phase 3, da wissen wir noch nicht, was da wirklich dann bei herauskommt und ob wir die je werden einsetzen können. Man arbeitet natürlich auch daran, das Tau zu targetieren. Auch da gibt es einiges in der Pipeline. Aber nachdem wir jetzt wirklich fast 20 Jahre gebraucht haben, um diese Anti-Amyloid-Therapien in die klinische Anwendung zu bringen, wage ich da keine Prognose, ehrlich gesagt. Ich glaube aber, dass wir, also meine Einschätzung ist, dass aufgrund der genannten logistischen Herausforderungen und natürlich auch dadurch, dass es ein neuer Therapieansatz ist, den man noch kennenlernen muss, mit einer gewissen Verzögerung, ja, dass wir dann tatsächlich aber auch mit zunehmender Anwendungserfahrung, dass sich diese Therapie auch etablieren wird, zumindest für einen diesen gut definierten die Zielgruppe der Alzheimer-Kranken, ob das jetzt 150 oder 250.000, da gibt es verschiedene Schätzungen, sein werden oder vielleicht wegen der Logistik noch weniger, aber dass das Patienten, die dann auch wirklich profitieren können und dass wir dann hoffen können, kurz oder lang, dass wir das ergänzen oder vielleicht durch wirkungsärmere Präparate ersetzen können. Aber meine Hoffnung wäre schon, dass das jetzt das und auch sehe das also so, dass man dem jetzt erstmal eine Chance gibt. Und es nicht von Anfang an so, ich will es nicht sagen, schlecht redet, aber durch allzu viele Bedenken sozusagen dann, das ist ja auch für die Patienten, für, zumindest für die es in Frage kommt, ist es ja wirklich auch eine Hoffnung und ein Fortschritt.
Lassen Sie uns doch zum Schluss unseres Gesprächs nochmal auf Ihr Buch zurückkommen. Das Buch heißt Neue Therapien der Alzheimer-Krankheit und ist im Kohlhammer Verlag erschienen und Sie haben das zusammen mit zwei Kollegen geschrieben. Haben Sie Lust, nochmal so ein bisschen was über das Buch zu erzählen? Für wen haben Sie das geschrieben? Was kann man erwarten, wenn man das Buch liest?
Also die Idee entstand tatsächlich vor 2 Jahren, auch auf dem DGPPN-Kongress. Diese beiden Kollegen, mit denen ich sehr lange, seit vielen Jahren auch zusammenarbeite im Forschungskontext. Herr Stefan Teipel, der auch beim Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen tätig und aktiv ist, und Lutz Fröhlich vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Das war gerade die Zeit, wo das Lecanemab in den USA dann zugelassen wurde. Und wir haben gedacht, oh, das haben wir bestimmt in einem halben Jahr dann hier auch. Hat dann natürlich ein bisschen länger genauert, was aber ganz gut war, weil wir ein Buch braucht ein gewisses Vorlauf. Und wir haben dann überlegt, wer könnte da mitschreiben, und für jedes Kapitel wirklich exzellent ausgewiesene Experten gefunden, die auch wirklich jahrelang aus der klinischen und auch aus der wissenschaftlichen Perspektive her sich mit dem Thema befassen. Und das hat also einmal im ersten Teil geht es um ganz praktische Sachen, also die wir auch ja gerade besprochen haben. Wie wendet man an, was ist zu beachten, wie ist auch die Wirkungsweise, ist ein theoretisches Kapitel, was es Pathogenetik beschreibt. Der zweite Teil beschäftigt sich tatsächlich aber auch mit diesen Fragen, also weniger so rein medizinisch-klinischen Fragen. Das sind natürlich ethische Fragen. Wir müssen ja in die Frühdiagnostik. Was machen wir mit den Patienten, die in der Frühdiagnostik haben, die vielleicht dann doch das Medikament nicht kriegen dürfen? Die werden weiter betreut. Es gibt ein Kapitel von Vertretern von der betroffenen Seite, also von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Wie sehen das eben die Betroffenen, und was haben sie für Hoffnung, Vorstellung? Es gibt eine hausärztliche Perspektive, es gibt die Perspektive der niedergelassenen Fachärzte, also der Neurologen, der Psychiater, der Gedächtnisambulanzen, jeweils aus der Versorgungsperspektive. Es gibt ein gesundheitsökonomisches Kapitel, es gibt ein Kapitel zur System Readiness, nenne ich es mal, also diese Systemvoraussetzungen, logistische Art. Und es gibt auch ein Kapitel zum Ausblick, also wie geht es jetzt weiter mit dem Feld, nachdem dieser Schritt krank wurde. Also es ist wirklich allumfassend, da findet der Praktiker eine sehr gute Übersicht, die, glaube ich, jetzt auch für Nicht-Spezialisten gut verständlich geschrieben ist. Ist aber auch vielleicht für Versorgungsinstitutionen interessant, die sowas einführen wollen. Es wird das Kapitel aus der Perspektive des niederlassenen Facharztes geht sehr intensiv auch auf diese Abrechnungsproblematiken ein. Ja, klar, ne? Also wie kann ich das überhaupt in meiner Praxis, wie kriege ich das überhaupt implementiert? Was brauche ich da? Wie rechnet sich das vielleicht für mich oder nicht? Ne? Das sind ganz, ganz praktische Hinweise. So dass eigentlich jeder, der einmal eine Einführung braucht oder will, aber auch vielleicht das an bestimmten Punkten vertiefen möchte, der findet da, glaube ich, gute und wichtige Informationen. Und das war unser Anliegen, dass wir das auch natürlich unabhängig von der Industrie, also unabhängig jetzt von den Herstellern aus, als Ärzte und Wissenschaftler, aber auch als Ärzte und Wissenschaftler, die eben alle von uns dreien seit Jahrzehnten in dem Bereich klinisch tätig sind, wir sehen das im Buch. Hätte ich mir selber gewünscht, wenn ich das nicht mit herausgegeben hätte.
Das finde ich immer die beste Konstellation eigentlich, wenn man selber sein bester Kunde ist. Das geht mir auch mit dem Podcast hier immer so ein bisschen so. Wir werden die Informationen zu Ihrem Buch auch in den Shownotes verlinken. Und das Buch kostet 49 Euro. Das heißt, das ist ja auch ein wirklich guter Preis für das, was Sie gerade genannt haben an Inhalt und Content. Professor Pantel, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war ein sehr interessantes Gespräch, hat mir persönlich auch sehr viel gebracht und geholfen. Und viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit. Und ich hoffe, dass Sie vielleicht doch noch ein weiteres Mal zu uns in den Podcast kommen.
Ja, sehr gerne. Danke auch für das Gespräch und alles Gute.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.